Hello, wenn ihr diesen Podcast liebt oder wenn ihr ihn vielleicht nur mögt oder wenn ihr ihn für wertvoll für euch empfindet, dann habe ich eine Riesenbitte an euch. Und zwar stimmt für mich ab für den Deutschen Podcastpreis. Der Jakobsweg ist nämlich in der Kategorie Bester Ratgeber drin. Und das ist ein Publikumspreis, das heißt, da brauche ich euren Support. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr euch die 3 Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich wieder ein psychologisches Gespräch, dieses Mal mit Bea. Und bei Bea ist es so, die hatte eine große leidenschaftliche Liebe, wie sie selbst sagt, in ihrem Leben. Mit dem Typen ging es irgendwann zu Ende. Und dann hatten sie wieder Kontakt und es hat ganz, ganz viel in ihr wachgerufen von damals. Ganz viele alte Wunden aufgemacht. Und die große Frage, die wir bearbeiten werden, ist, warum sie sich überhaupt auf den eingelassen hat, weil er war nicht zuverlässig, der hat komische Sachen durchgezogen und was das auch mit ihrer Kindheit zu tun hat. Also wir tauchen heute wirklich tief ab. Bea, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Danke für dein Vertrauen und ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand. Du hast vor einer kurzen Zeit eine Nachricht geschrieben, dass sich dein Ex-Freund nach 10 Jahren Funkstille,
nach 14 Jahren
Funkstille, sich wieder gemeldet hat.
Andersrum, ich habe mich bei ihm gemeldet.
Okay.
Genau.
Und dann ist daraus etwas entstanden und du weißt jetzt gerade nicht genau, wo du stehst, ne?
Es ist jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Also ich, sagen wir es mal so, jetzt ist schon klar, worum es da geht.
Dann erzähl mir doch mal die Geschichte von Anfang an, wie sie sich entwickelt hat und wo ihr gerade steht.
Wir waren vor 15 Jahren zusammen.
Wie lange?
1 Jahr und 3 Monate. Aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und wir waren beide extrem verliebt. Also es war sehr extrem alles. Also es war so intensiv, dass mir das sehr viel Angst gemacht hat, so insgesamt, weil ich dieses Gefühl vorher nicht hatte, was ich bei ihm empfunden habe tatsächlich. Und er war aber leider sehr unzuverlässig. Ich brauche Sicherheit in der Beziehung und Zuverlässigkeit und er war es halt nicht. Ich bin trotzdem geblieben, ich bin nicht gegangen, weil ich irgendwie Hoffnung hatte natürlich, ne, so vielleicht entwickelt sich das noch oder ich kriege noch so mein Sicherheitsgefühl bei ihm. Das war es nicht, es war sehr, sehr schwer, die Beziehung an sich, es war sehr so ein Auf und Ab. Also es ist richtig anstrengend. Wir hatten sehr viele sehr schöne Momente und sehr intensive Momente, wie schon gesagt, aber auch sehr schwierige, schwere Momente.
Was meinst du mit unzuverlässig? Was hat er konkreter gemacht? Was hat dir ein unsicheres Gefühl gegeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Sagen wir mal so, er hat nicht viel von sich preisgegeben, also was er auch wirklich gemacht hat.
Beruflich?
Auch in seiner Freizeit und auch beruflich schon, aber auch nicht alles. Er hat nicht alles preisgegeben, was er macht. In Bezug auf Geld verdienen und so weiter. Er hatte halt so ein paar so dubiose Sachen, die er gemacht hat. Das habe ich aber erst total so zufällig rausbekommen.
Was denn so? Autohehlerei?
Ja, hat was mit Drogen zu tun. Und das war halt für mich, weil das Problem war halt, ich bin ja total gegen Drogen generell und das wusste er auch. Und deswegen war wahrscheinlich der Grund, warum er mir nichts gesagt hat, weil er Angst hatte, dass ich ihn deswegen verurteile, ne? So dass er was mit Drogen zu tun hat.
Verstößt halt gegen deine Werte, ne?
Ganz genau, ganz genau. Das Problem war halt auch, dass er so an sich auch oft so, ja, nicht ans Handy gegangen ist, zum Beispiel. Sein Handy war mal aus, ich habe ihn nicht erreicht. Manchmal tagelang war er einfach abgetaucht, ja. Und ganz extrem war einmal nach unserem Urlaub. Wir waren zusammen in den USA Und als wir zurückkamen, das war das Schlimmste, weil er halt, das waren so 2 Tage, wo er komplett abgetaucht ist und ich von ihm nichts gehört habe. Sein Handy war aus. Ich habe versucht, durch Freunde, Mitbewohner ihn zu erreichen. Nichts. Und ich habe, also ich leide unter so Verlustangst und das war also da war die Verlustangst so total präsent, ne? Das war richtig extrem. Ich habe richtig gelitten in diesen, also ich kann mich total gut dran erinnern, es war so schlimm und ich habe ihn nicht erreicht, wusste nicht. Niemand wusste irgendwas. Ja, er erholt sich vom Urlaub, vom Flug, keine Ahnung. Und plötzlich, als ich ihn erreicht habe, also das war wirklich, da habe ich ihm alles gesagt, ne, wie schlimm es mir ging in der Zeit. Und für ihn war es halt so, ja, so ist er halt, ne? Der braucht dann so seinen Freiraum. Er konnte mir das auch nicht so richtig kommunizieren. Von wegen, du, ich werde jetzt ein paar Tage verschwinden. Ich bin nicht zu erreichen. Das hat er nie gesagt. Das ist einfach passiert. Und für mich war es natürlich total schwer, weil ich schon jemand bin, ich brauche klare Kommunikation. Und das hat er mir nicht gegeben. Und das war sehr schwer. Da war es kurz davor, also wir haben fast da auch Schluss gemacht, also fast die Beziehung beendet.
Warum hast du da nicht den Schlussstrich gezogen?
Ich war zu verliebt. Ich war vielleicht auch ein bisschen, ich hatte ja schon ein paar Beziehungen vorher gehabt, aber das war das erste Mal, dass ich richtig verliebt war und ich fühlte mich total ausgeliefert. Also ich wollte nicht ohne ihn sein, aber wusste auch, mit ihm ist es irgendwie auch nicht so ganz möglich, ne? So,
Weil es so schwierig war, ne? Weil es so ambivalent war. Mal war
es war
es.
super ambivalent, es war so ein Auf und Ab. Ich wusste nie genau, woran ich bin. Ich hatte natürlich auch das Gefühl, er wird mich auch dann verlassen, ja, in so Zeiten, weil er dann einfach verschwindet, macht Sachen, von denen ich nichts weiß.
Du wusstest auch nicht, ob er dir in der Zeit treu ist.
Das war auch so ein Punkt. Also ich weiß es bis heute nicht, ob da wirklich nicht irgendwas passiert ist, das weiß ich nicht. Er meint nein, aber ich konnte ihm einfach nicht vertrauen. Also Vertrauen war nicht da. Ich konnte ihn trotzdem nicht verlassen. Also es war wirklich dieses Gefühl, oh, ich will ihn halten. Ich möchte ihn vielleicht auch verändern. Ich möchte, dass er für mich ein besserer Mensch wird oder zumindest sich komplett auf mich einlässt. Na, das habe ich mir gewünscht. Und deswegen habe ich dann halt mitgemacht noch, ne? Obwohl er immer wieder sich was anhören musste von mir. Also es gab immer wieder so Situationen, wo wir diskutiert haben, wo er auch, ja, dazu tendierte auch dann irgendwie sehr traurig zu werden. Er hat ja manchmal geweint und du verdienst mich nicht, bla bla. Solche Sachen hat er dann gesagt. Also er hat sich selbst sehr schlecht gemacht und es war total verwirrend für mich, weil ich irgendwie nicht wusste, wo geht das Ganze hin?
Wie ist es dann geendet? Weil kurze Zeit später nach diesem Vorfall ist es ja geendet, ne?
Nicht ganz. Es hat tatsächlich, weil dieser Urlaub, da waren wir nicht, noch nicht so lange. Also, das ist es ja auch das Krasse, ne? Wir waren da noch nicht so lange zusammen. So 4, 5 Monate und dann sind wir in Urlaub gefahren. Und das war halt natürlich auch, wir waren 10 Tage unterwegs, ne? Das ist natürlich auch nochmal so ein, da lernt man sich auch nochmal neu kennen. Und danach waren wir noch eine Weile zusammen, tatsächlich, ne? Fast, ja, fast ein Jahr, ne? So 8, 9, 10 Monate. Und das, ich weiß halt auch nicht. Also es war dann kurz danach gab es eine Phase, die war ganz okay, die war ganz gut. Da waren wir noch mal tatsächlich in so einem Kurzurlaub und da ist alles super gelaufen. Und danach war auch alles okay.
Sag mir mal, wenn du sagst, es war so intensiv, wir kennen jetzt seine Unzuverlässigkeit, wir kennen das, was du ihm durchgehen lassen hast. Er hat sich Tage nicht gemeldet, du weißt nicht, ob er dir treu ist. Er meinte einfach, er ist so, du hast ihn nicht verdient, er hat dich nicht verdient, er hat dich nicht verdient. Er handelt mit Substanzen, mit Drogen, wo du sagst, das verstößt wirklich gegen deine Werte, er lügt dich an, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Was waren auf der anderen Seite die intensiven Phasen, dass du all das in den Kauf genommen hast? Und du meintest ja, du warst sehr verliebt. Was hat euch verbunden?
Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das war einfach nur unglaublich. Ich sag jetzt mal so, die Hormone haben so verrückt gespielt bei uns beiden. Also es war wirklich, es war zwar auch nicht nur so eine körperliche Geschichte, wie man sich das vorstellt, ne, wenn man sich so anziehen findet und so. Ich kann es nicht sagen. Also wir hatten so schöne Momente, wo wir einfach uns so nah waren irgendwie. Aber ich kann das nicht so gut greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einfach so eine unglaublich große Anziehung zwischen uns. Mhm. Und auch so diese, wie gesagt, nicht nur sexuell, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Also wir hatten Momente, wo wir echt zusammen geheult haben und einfach so gemerkt haben, oh, wir wollen uns nicht loslassen. Also es war extrem, was da so zwischen uns, also was für eine Chemie da war. Also ich
Du sagst es, ihr wart extrem im Hormonrausch, ne?
Ja.
Und das heißt ja auch Liebe und Verlieben.
Ja.
Wenn du in diesem Hormonrausch bist, bist du eigentlich wie, als ob du in einem Substanzrausch bist. Du magst ja keine Drogen, hast du gesagt, aber in dem Moment warst du eigentlich unter Droge. Die Drogen kamen halt aus deinem eigenen Körper, ne?
Ja.
Und in den Momenten ist es auch so, dass wir die berühmt-berüchtigte rosa-rote Brille aufhaben. Das heißt, wir sind bereit, viel mehr zu akzeptieren und in Kauf zu nehmen, als wir das normalerweise tun würden.
Total.
Und wenn wir jetzt noch dieses Nähe-Distanz-Spiel haben, dass er dir ab und zu mal ganz, ganz nah ist und ihr diese tollen Momente habt, wo ihr zusammen weint und wo ihr euch super verbunden fühlt, nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern eben auch auf der menschlichen Ebene und da die Hoffnung habt, alles wird besser und dann wieder auseinander seid. In dem Moment, wo ihr auseinander seid, stößt dein Körper ganz viel Dopamin aus, damit du bestrebt bist, den dir wieder zurückzuholen. Ne?
Richtig.
Und
ja.
in diesen Zwischenphasen gibt es natürlich richtig große Highs und ganz krasse Lows. Und durch die Amplitude kommt dir diese Beziehung so intensiv vor, weil du diese Kontraste erlebst. Total spannend. Was ich dir jetzt schon mal sagen kann, den Typen wirst du ziemlich sicher nie verändern können.
Sowieso nicht. Also.
Das Spannende ist aber, warum hast du dir diesen Menschen ausgesucht? Und da kommen wir später nochmal drauf. Ich würde gern erstmal hören, wie die Beziehung weiter verlief und was letzten Endes zur Trennung geführt hat.
Wie es weiter verlief. Also am Ende kam dann, eine Zeit lang war es ganz okay, lief so stabil. Und dann kamen ein paar Sachen raus. Also es war wirklich so, dass ich tatsächlich... Er hat mir ein paar Sachen verschwiegen, die ich dann tatsächlich nur zufällig rausbekommen habe. Also wirklich so, also das waren Freunde von ihm, die aus Versehen was gesagt haben, was sie hätten nicht sagen sollen. Und ich habe es dann gehört und dann war ich natürlich so, okay, ich bin hier die Einzige, die das nicht weiß und alle anderen wissen Bescheid. Und da habe ich mich gefühlt wie, ne, so komplett ausgeschlossen, ne? Und das war sehr, sehr schlimm. Da habe ich ihm das auch gesagt, ne? Das war dann schon hart für mich. Auch nicht mal die Tatsache, worum es da ging, sondern
war,
also einmal ging es um diese Drogengeschichte und einmal, es ist ganz merkwürdig, er hat mir 3 Monate lang verschwiegen, dass er hat hier in einem anderen Ort gewohnt, ne? Ich wohnte in Frankfurt, er in einem anderen Ort und dort hat er in so einem Lokal gearbeitet und er hat aber seinen Arbeitsplatz gewechselt, hat mir davon nichts erzählt. 3 Monate lang dachte ich, er arbeitet in dem einen Laden und da arbeitet er gar nicht mehr, sondern er hat seinen Arbeitsplatz gewechselt. Ich wusste nichts davon. Zufällig auch wieder ein Freund von ihm, mit dem ich zufällig getroffen hatte, hatte dann was gesagt und ich so, da arbeitet er nicht mehr. Und der Freund war auch total überrascht. Wieso weißt du das nicht? Und ich so, er hat mir nichts gesagt. Also es war ganz furchtbar. Und da war es aber schon wirklich so, da ging es auch zum Ende zu. Also es war wirklich dann nur noch ein paar Monate. Ich habe dann auch gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, wer. Ich habe auch zu ihm wirklich immer wieder gesagt, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, mit wem ich da zusammen bin. Und der war nur komplett verzweifelt. Er wusste überhaupt nicht, was er dazu sagen soll. Er hat selber nicht, er hat sich nicht verstanden. Das hat er mir auch dann gesagt.
Glaubst
ich verstehe mich nicht. Damals habe ich ihn angesehen, dass er wirklich auch leidet. Also der war, also das hat man ihm so angesehen.
Hat er gelitten oder hat er darunter gelitten, dass diese Lüge aufgeflogen ist? Das ist ein Unterschied.
Ich glaube, der hat gelitten, dass er überhaupt zu so Sachen fähig war. Ich weiß es nicht. Also Ich kann das jetzt ein bisschen besser einschätzen, weil ich ihn jetzt auch wieder getroffen habe. Deswegen kann ich sagen, ich glaube, an sich meinte er das nicht böse, aber er kriegt das einfach nicht hin. Also es ist einfach, das sind Dinge, die er vielleicht unbewusst tut, ich weiß es nicht, und er selber nicht, das nicht versteht. Er versteht sich irgendwie anscheinend selber nicht, ich weiß es nicht. Das ist nur meine Vermutung, ne?
Ja, und am Ende ist es auch irrelevant.
Ja.
Ob er sich versteht, das aus irgendwelchen Motiven macht oder nicht. Mhm. Beides ist für dich nicht so wirklich gesund, ne? Wenn er das versteht und das aus reiner Berechnung macht, dann kannst du ihm nicht trauen. Und wenn er das nicht durchstiegen hat und das ohne Berechnung macht, kannst du ihm auch nicht trauen, weil er kein Bewusstsein darüber hat und es potenziell immer und immer und immer wieder tut. Das heißt, da kennt er noch nicht mal seine Muster.
Genau.
Beschreib mal bitte den Tag, an dem die Beziehung zu Ende ging.
Das war auch sehr interessant. Das war ein Telefonat. Und am Ende war es so, wir haben einfach über unsere Beziehung gesprochen am Telefon. Und interessanterweise musste ich das aus ihm rausziehen, dass er eigentlich die Beziehung beenden möchte. Also er hat nicht von sich aus gesagt, ich möchte Schluss machen, sondern ich hatte das so rausgehört und dann musste ich tatsächlich ihn fragen, möchtest du die Beziehung beenden? Dann sag's bitte, weil das kostet mir so viel Kraft. Und ich muss auch noch seine Arbeit machen, ne? So von wegen.
Du hast die Verantwortung übernommen?
Ich habe die Verantwortung übernommen, obwohl es ja auch seine Verantwortung gewesen wäre, mir zu sagen, dass er einfach die Beziehung nicht mehr möchte, ne? Und am Ende war es ja so, dass ich kann mich so gut daran erinnern, wie ich dann ihn gefragt habe, möchtest du die Beziehung beenden? Und er hat nur gesagt, ja. Einfach nur so kurz, knapp. Und weil er hat kein Wort mehr rausgekriegt. Und für mich war es natürlich klar, okay, dann war es vorbei. Das war schon heftig, weil es halt auch für mich so viel Arbeit und Kraft gekostet hat am Ende, ne?
Wie hast du dich danach gefühlt, als das ausgesprochen war?
Es war ganz schlimm. Also es war wirklich sehr hart. Ich war aber gerade bei meinen Eltern. Das ist echt krass.
Hatte ich ganz schön von den Socken gerissen, ne?
Ja.
Weil du eigentlich noch Hoffnung hattest, ne?
Ich bin zusammengebrochen bei meinen Eltern, ne? Zum Glück war ich nicht alleine. Ich wohne ja alleine, aber ich war da bei meinen Eltern, da waren noch Verwandte da. Und dann bin ich zusammengebrochen, ne? Meine Mutter kann sich total gut dran erinnern. Es war ganz schlimm. Danach hatten wir noch ein Gespräch persönlich, weil er wollte noch Sachen bei mir abholen und dann war das noch so ein bisschen diese Hoffnung, die ich hatte, ne? Vielleicht sagt er, komm, wir probieren es nochmal. Das war es aber nicht. Das war ganz komisch, weil er dann auch, wir haben gar nicht mehr so viel gesprochen und dann ist er auch gegangen.
Ganz kurz,
war hart.
Du hattest da eigentlich, als ihr Schluss gemacht hattet oder als er Schluss gemacht hat, noch die Hoffnung, als er wieder zurückgekommen ist, dass er nochmal sagt, hey, lass uns das nochmal probieren.
Ja. Ja klar, ich war noch total in diesem Rausch drin, ne? Mhm. Vor allem, wenn man dann doch verlassen wird, ist es schon hart.
Absolut, absoluter Verlust von der Kontrolle und
ja.
Ist auch ein ganz großes Thema, dass es den eigenen Selbstwert total angreift, ne? Wenn jemand dann geht, obwohl du so viel getan hast. Ne?
Ja. Ja, das war schon hart und genau, und da war es dann vorbei und das Interessante war, dass ich tatsächlich kurz danach Geburtstag hatte, Anfang Januar war das. Und ich hatte eine Geburtstagsparty geplant bei mir zu Hause mit Freunden von mir und sogar Freunde von ihm, weil wir waren sehr so, also wir hatten in der Zeit, er hat sogar meine Familie kennengelernt, ich habe seine Familie kennengelernt. Und seine Freunde mochte ich total gerne und die hatte ich auch eingeladen. Und tatsächlich durchgezogen und alle kamen vorbei und es war eine total schöne Feier, aber ich bin danach, also das war, ich habe dann einfach nur funktioniert an dem Tag, ne, weil ich mich gefreut habe, ich wollte einfach alle Leute bei mir haben, Freunde und auch die Jungs, also seine Freunde, ja, und danach war das dann so, okay, danach habe ich dann alles wirklich realisiert. Es ist vorbei. Ich konnte. Wir hatten keine richtige Aussprache. Und das fand ich ganz schlimm. Also auch wenn es vorbei war, diese Aussprache hätte ich noch gebraucht.
Was hätte dir die gegeben, diese Aussprache? Weil das höre ich immer wieder, dass Leute, wenn irgendwas ja. endet, unbedingt eine Aussprache haben wollen. Und ich kann dir dazu gleich was sagen, aber ich möchte erstmal hören, was du empfindest dazu.
Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache der Wertschätzung vielleicht und Respekt, jemanden, mit dem man zusammen war, mit dem man so eng war, einfach mal zu sagen, was Sache ist. Ne? Also, dass man dann irgendwie, grundsätzlich finde ich, also das ist für mich insgesamt wichtig, also egal in welchen Beziehungen, ne? So Freundschaften, Familie und so. Ich finde Aussprachen total wichtig, wenn einem irgendwie was, ja, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas nicht passt oder wenn man etwas beenden will oder so. Ich finde es so wichtig, einfach zu sagen, ne? Vor allem, es ist für mich einfach Wertschätzung dem anderen gegenüber. Aber Menschen wie er sind dann halt nicht so in der Lage, das verstehe ich jetzt. Damals habe ich es nicht verstanden, aber es gibt einfach Menschen, die sind einfach nicht in der Lage, nochmal das Ganze durchzugehen und einfach zu sagen, du, dies und das und jenes und ich schaff's einfach nicht, es tut mir total leid. Es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen und so weiter. Das, sowas hat er nicht geschafft und hat er nie gemacht. Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich diese Trennung halt überwinden müssen. Das hat gedauert, aber ich habe unglaublich viel daraus gelernt, wobei ich dazu sagen muss, dass danach die Zeit, also die Jahre danach war es total verwirrend, weil ich dann irgendwie ja nicht wusste, ich war dann irgendwie Typen gegenüber total anhänglich. Ich habe mir irgendwelche Kerle ausgesucht, die emotional total so, also überhaupt nicht verfügbar waren. Das habe ich mir dann schön ausgesucht. So kurze Stories, die dann halt sowieso total, also schiefgegangen sind am Ende. Das habe ich mir schön die nächsten Jahre, ne, so mitgenommen. Das war dann total anstrengend und ätzend. Ja, ich war einfach bedürftig in der Zeit. Ne? Das war vielleicht so, ich wollte ihn vielleicht ersetzen. So. Und habe dann mich vielleicht schnell verknallt, also dachte ich zumindest so, okay, ach, den oder den. Schnell, ich möchte was, ich möchte jemanden in meiner Nähe haben. Und das war das, was ich mir gewünscht hatte. Und dann habe ich mir irgendwelche Kerle da ausgesucht, die eigentlich, wenn ich heute daran denke, überhaupt nicht gepasst haben. Also das hat überhaupt, also mir ging es auch nicht gut. Und ich hätte einfach mich auf mich konzentrieren sollen, wollte aber mich auch irgendwo ein bisschen ablenken, ne, von der ganzen Sache oder mein Schmerz woanders, wie sagt man, verlagern vielleicht.
Und weil dich ich hatte, betäuben vielleicht auch.
Ja, so ein bisschen, ne, so diesen tiefen Schmerz, den ich hatte, dann woanders so ein bisschen verlagern, ne. Ja, krass.
Und häufig ist es so, dass wenn wir mit einem Partner so eine tiefe Anziehung spüren, dass es gar nicht immer um diesen Partner geht. Dass er eigentlich nur eine Erinnerung hochholt, die tief ja. in uns begraben ist. Und wo wir etwas Altes aufmachen, was wir schon kennen. Und deswegen fühlt sich dieser Partner auf so sonderbare Weise sehr, sehr vertraut an.
Ja.
Weil es eine Erinnerung ist an zu Hause.
Total, ja.
Und weil wir versuchen, das, was wir da zu Hause kennengelernt haben, auch wenn es schmerzhaft war, wieder zu bewohnen. Wir versuchen, in unser altes Kindheitszuhause einzuziehen und gleichzeitig endlich die Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir uns als Kind gewünscht hätten.
Ja.
Würdest du sagen, das trifft auf dich zu?
Ein bisschen, ja. Also ich meine, bei uns war es halt schon auch ein bisschen ambivalent. Also meine Eltern waren sehr beschäftigt. Also die haben viel gearbeitet, beide, meine Mutter und mein Vater. Und eigentlich, als ich klein war, als ich auch noch ein Baby war, war ich eigentlich nur bei meiner Nanny, so mehr oder weniger. Also meine Nanny war diejenige, die immer da war, weil meine Eltern ja schön beide Vollzeit gearbeitet haben. Ne? Ich habe auch einen Bruder, der ist 2 Jahre älter und ja, wir beide haben, ich weiß nicht, wie es, also bei ihm hat sich das natürlich ein bisschen anders entwickelt, Aber für mich war es schon hart, weil ich das Gefühl hatte, okay, meine Eltern sind zwar da, aber auch nicht so richtig, ne, so. Und vielleicht ist es auch so geblieben, dieses Gefühl von, ja, die Menschen kommen, aber die sind ganz schnell wieder weg.
Und nicht emotional verfügbar, ne?
Ja, wobei, ja, aber nicht immer, sondern es gibt dann so Momente, wo sie total emotional verfügbar sind und dann wiederum so total kalt. Und dann, nee, wir können uns dein Geheule jetzt nicht anhören oder sowas in der Art, ne? So dieses, mal sind die, oh ja, die Bea, die braucht jetzt ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuwendung. Plötzlich so, nee, was ist denn jetzt schon wieder los? Ne?
Ja.
Genau.
Dieses
ungeduldig so ein bisschen auch.
Ambivalente auch.
Ja.
Wir nennen das desorganisierte Bindung. Das heißt, du hast manchmal eine sehr intensive Bindung und fühlst dich total warm und aufgefangen und das, was wir Kinder eigentlich auch möchten.
Genau.
Und fühlst dich gehört und gesehen und denkst, ach, alles ist gut. Und dann an anderen Tagen, und als Kind kannst du das natürlich nicht auslesen, kommst du zu deinen Eltern, weinst und dann darf das nicht sein. Dann wirst
Richtig.
Du weggeschoben.
Genau, ja. Und ja, ich hatte halt dann schon so dadurch auch viele Momente, wo ich dann halt mich nicht gesehen gefühlt habe, ne?
Und klar, wir tendieren dann dazu, das wieder zu reinszenieren.
Ja.
Und das ist anscheinend passiert. Und ihr habt euch dann eine ganze Weile nicht gesehen, ne?
Wir haben uns nie wieder, also nach der Trennung tatsächlich, also nur kurz mal so einen Kontakt, ne, so ein paar Sachen fehlen noch, sowas halt, oder mal zum Geburtstag gratuliert, sonst gar nichts. Und ich musste letztes Jahr, also Ende des Jahres tatsächlich wieder mehr an ihn denken, habe so alte Fotos wieder gefunden. Und ich muss dazu sagen, ich kenne auch seine Schwester, ich war mit ihr auch befreundet und ich hatte mit ihr auch mal Kontakt letztes Jahr und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, weil ich habe gefragt, wie geht's deiner Familie, ne, weil ich kannte ja sie und die Mutter, also alle, ne, und ihn, und habe dann gefragt, wie geht's ihm, bla, und dann hat sie ein bisschen, also nicht viel erzählt, aber auch bla bla, ein bisschen, und da musste ich wieder so daran denken und dachte, oh, nach so langer Zeit, nach 14 Jahren, ich bin neugierig. Also ich war dann einfach neugierig. Ich wollte wissen, wie es ihm geht, was er macht, und kam auf die super Idee, ihn zu kontaktieren. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, so ganz nett. Ich wollte wissen, wie es dir so ergangen ist die letzten Jahre. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich habe mal wieder alte Bilder gesehen, musste mich an bestimmte Sachen erinnern, bla bla bla, so ganz, ne? Und ich dachte mir, okay, gut, warum tue ich das? Ne? Weil das ist ja die Frage, warum macht man sowas? Okay, dann kann ich auch zugeben, ja, vielleicht habe ich mich einfach ein bisschen einsam gefühlt. Es war Ende des Jahres, dieses Gefühl von, oh, man wird nostalgisch oder keine Ahnung. Und ja, und vielleicht wollte ich mal wieder was Aufregendes erleben oder halt einfach mal wissen, auch so, wie geht's ihm, was macht der, hat er sich verändert? Also ich war auch neugierig.
Ja, als Mann, wenn man so eine Nachricht kriegt, dann denkt man so, okay, ja, wenn ich Bock habe, kann ich das wieder aufwärmen.
Ja, ganz genau. Und dann kam eine Woche nichts. Mhm. Also keine Antwort. Und ich bin so jemand, ich denke mir nach so ein paar Tagen, ja gut, abgehakt. Ich frage da jetzt nicht nochmal nach, ne? So, ich denke so, er hat die Nachricht ja gelesen. Wenn er jetzt sich melden möchte, kann er sich melden. Wenn nicht, dann halt nicht. Und dann habe ich halt abgehakt und auf einmal schreibt er nach einer Woche, der war krank, bla bla bla, und lass uns telefonieren. Er kam direkt so mit diesem Lass uns telefonieren, hat sich an ein paar Details von früher erinnert, wo er meinen Opa kennengelernt hat, und so ganz süß eigentlich, ne? Das fand ich ganz charmant.
Bei
und,
dem Telefonat hat er sich daran erinnert?
Er hat es geschrieben, ne? So, ich habe mich an deinen Opa erinnert, bla bla, und lass uns telefonieren. Am nächsten Tag, erstmal war ich ein bisschen überfordert, tatsächlich, weil ich dachte, telefonieren direkt, so. Am nächsten Tag haben wir uns zum Telefonieren verabredet. Da war ich auch schon so, meldet er sich wirklich? Weil er hat ja damals auch dann, das habe ich nicht erzählt, beim ersten Date kam er 2 Stunden zu spät.
Es läuten einfach alle Alarmglocken in mir so. Also alles tatsächlich, was du aufzählst, sind für mich typische Red Flags beim Dating.
Auf jeden Fall.
Zu spät kommen, Lügen, Unzuverlässigkeiten.
Alles zusammen. Also ja, alles zusammen.
Das ist wirklich krass, wie das eine Person in sich vereinen kann.
Ja.
Okay, und er kam dann zum Telefonieren?
Er hat angerufen, pünktlich, wir haben ausgemacht, Uhrzeit, er hat angerufen und wir haben 4 Stunden gesprochen. Das war total verrückt, also das war total, es war schön, verwirrend, weil wir haben so ein Durcheinander geredet, also wirklich so, wir haben von, also ein bisschen was von damals gesprochen und dann von heute, von vor ein paar Jahren und was so passiert ist. Und wir haben aber nur erstmal telefoniert, ganz normal, und dann die letzte Stunde mit Video, weil wir hatten uns ja auch lange nicht gesehen. Ne? Er ist ja auch jemand, der nicht jetzt zum Beispiel auf Instagram ist oder irgendwo, das, sowas macht er nicht, also sieht man ihn dann halt nicht. Ja, und dann diese Stunde Video war dann auch total witzig, weil wir uns nur so angeguckt haben und irgendwie so ein bisschen gelacht haben, so, ne, und es war halt total interessant, ne, so die Person wieder zu sehen nach so langer Zeit. Aber das Gespräch war total intensiv, aber anders als früher dieses Intensive, sondern es war super ehrlich und offen. Also er hat total offen gesprochen.
Hat er Sachen von früher reflektiert und eingesehen, oder?
Ein bisschen, ja, tatsächlich. Also ich habe ihm auch gesagt, der hat da ja auch Tränen in den Augen dann bekommen, wo ich gesagt habe, ich habe mich bei dir nicht sicher gefühlt. Ja.
Ja, und das heißt, ein bisschen ja, aber so voll und ganz committed nicht, weil ausgewichen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ja, also er hat schon viel offener gesprochen als früher, tatsächlich. Wir konnten über die Beziehung sprechen und auch über das über unsere Trennung. Mhm. Und er hat sich tatsächlich auch, das fand ich sehr schön, sich auch entschuldigt für sein Verhalten. Und zwar in Bezug auf diese Story, dass er mir nicht gesagt hat, dass, wo er arbeitet. Witzigerweise hat er sich nicht daran erinnert. Also weiß ich nicht, ob das wirklich, der war total, als ich ihm die Geschichte erzählt habe, erinnerst du dich nicht dran? Und er so, oh Gott, was? War ein bisschen komisch, aber naja. Und er hat sich wirklich richtig entschuldigt dafür, was er mir angetan hat. Vielleicht alleine deswegen war es vielleicht wert. Er hat sich tatsächlich für sein Verhalten entschuldigt. Also in dieses ganze Verschweigen und so weiter.
Also was war es wert? Also ihn mal wieder anzurufen, damit er sich dafür entschuldigt?
Das war es vielleicht wert, genau, dass er tatsächlich eingesehen hat, was er mir angetan hat. Also,
okay.
Dass er sein Verhalten reflektiert hat.
Seid ihr den nächsten Schritt gegangen und...
Ja, also wir hatten dann zu der Zeit die nächsten Tage Kontakt weiterhin und hatten noch ein paar Mal telefoniert und zwar auch wieder so lang. Also das war zwischen den Jahren. Da hatten wir, glaube ich, 3-4 Stunden so gesprochen. Es gab einfach viel zu sagen, viel zu erzählen. Er hat viel über sich erzählt, über seine Familie und also es war ganz interessant. Aber, da kommt es aber, er hat eine Beziehung.
Hat er also, das relativ schnell gesagt?
Ja, beim ersten Gespräch, aber auch, das war auch interessant, weil es war auch so ein bisschen dieses, ich hole aus ihm raus. Er hat das nicht so ganz klar ausgesprochen.
Was du schon von früher kanntest, ne?
Ja, ja, und ich habe da ein bisschen, du hast eine Freundin, oder? Und er hat so ganz leise gesagt, ja.
Lass uns ganz kurz mal an dem Punkt stehen bleiben, weil er ist ein ganz gutes Merkmal für das, was sich wie ein roter Faden durch das ganze Gespräch zieht. Ne? Ich höre raus, dass du relativ viel von seinem Verhalten entschuldigst und du sagst, das ist ganz interessant, was er da gemacht hat. Am Ende ist es hintertückisch, nicht ehrlich, aufrichtig. Ja, auch eine Form von nicht aufrichtig gerade stehen für das, wo er gerade steht. Weil er kann sich wahrscheinlich denken, dass du in irgendeiner Form emotional dich involvierst, wenn ihr 4 Stunden telefoniert und dann nochmal 4 Stunden und nochmal 4 Stunden und er dann nicht mit der Sprache rausrückt und du hast ihn zu dem Zeitpunkt wieder so ein bisschen in Watte gepackt. Verstehe ich das richtig?
Vielleicht, ja, das könnte sein. Ja, vielleicht habe ich mich wieder da gefunden, wo ich damals war.
Also genau, wo du aufgehört hast, hast du wieder angeknüpft.
Genau.
Eigentlich hast du das damals, diese Beziehung, in eine Schachtel gepackt, 14 Jahre liegen lassen und dann in dem Moment wieder aufgemacht, wo du ihn wieder angerufen hast. Hast du wieder die Gefühle von früher verspürt, so in den Telefon?
Total, also das war so verwirrend alles. Ich war komplett aufgewühlt. Also ich habe ihm das aber auch gesagt. Er meinte, ihm geht's genauso. Mich zu sehen war für ihn auch krass.
Ach, ihr habt euch dann gesehen?
Also am Ende, ja. Also wir haben es einmal getroffen tatsächlich. Mhm. Einmal. Zuerst diese Telefonate und kurz danach, er hat es vorgeschlagen, lass uns sehen. Wir haben es gesehen. Und das war natürlich auch total crazy. Also es war
echt
verrückt.
Wie war das, dass er nach 14 Jahren das erste Mal wieder reingekommen ist? Und wie ist das verlaufen?
Wir waren wie zwei Teenager. Total nervös. Wirklich. Wir saßen da total angespannt. Und ich weiß auch nicht, es war so komisch. Aber es war auch irgendwie schön, weil er so doch eine gewisse Offenheit hatte. Also die Art und Weise, wie er mit mir gesprochen hat und was er so erzählt hat. Er hatte auch ein bisschen was über seine Beziehung erzählt. Tatsächlich.
Lief zufälligerweise nicht ganz so gut gerade.
Ja, die mhm. waren, ja, das ist es halt, ne? Dieses typische, ja, wir haben uns bequem gemacht, läuft nicht so, sie ist gerade nicht da und so weiter. Also da muss ich echt sagen, ja.
Das hättest du sein können.
Wie meinst du?
Naja, wenn er das mit ihr abzieht, hätte er das auch mit dir abgezogen.
Ja, ja.
Man denkt immer, man ist da so eine Ausnahme, man steht unter dem heiligen Schutz.
Aber eigentlich gar nicht, das stimmt. Und dann weiß ich nicht, was ich da dachte. Aber da, ich kann es wirklich sagen, ich war wieder in diesem Rausch drin. Mhm. Ich war da wieder drin, weil er so viel in mir bewegt hat wieder. Also da war so viel wieder los bei mir, dass ich dachte, okay, der Typ hat eine Freundin, erzählt erstmal nicht so richtig was davon und erzählt irgendwas von wegen, es läuft nicht so, aber irgendwie wird er auch nicht so konkret. Ja, also es war alles ein bisschen merkwürdig, aber wir haben es irgendwie wohl gefühlt einerseits, andererseits war es sehr angespannt.
Lief körperlich was?
Wir haben es nur geküsst. Was heißt nur, ne? Wir haben es geküsst und sehr viel umarmt. Also wir haben es einfach umarmt. Also es war wie, ja, diese, aber sonst nicht. Nee. Und das war ganz interessant, weil er halt, und es war gut am Ende, er hat es nicht ausgehalten. Er hat gesagt, boah, das passiert gerade so viel bei ihm, dass er, ne, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jetzt noch Sex hätten oder so, das ist zu viele Emotionen, zu viel Rausch, keine Ahnung.
Und auch ein bisschen viel vielleicht für die laufende Partnerschaft, ne?
Das natürlich auch, das ist es halt, ne? Und ich meine, es war einfach zu viel auf einmal, dieses verflossene Menschen oder wie sagt man so, Verflossenen wieder zu treffen, es ist viel, also es ist anstrengend und es ist sehr aufwühlend und das war für uns beide so. Nur zu dem Zeitpunkt war ich aber irgendwie, ich fand es irgendwie schön, ich weiß nicht, ich habe mich wohl gefühlt, ich war total nervös, aber irgendwie war es schön, es war auch schön ihn zu sehen, er war auch irgendwie so, ich hatte irgendwie das Gefühl, der hat sich, glaube ich, der ist offener geworden und der reflektiert mehr. Am Ende hatte ich einfach nur Hoffnung. Also es ist so, jetzt weiß ich es. Ne? So, man hat dann irgendwie gewisse Hoffnungen. Ach, wer weiß, vielleicht könnte ja, bla bla. Und ja, dann habe ich mir vielleicht das eingebildet, dass er sich verändert hat oder sowas. Am Ende ist es nicht so. Also klar, er war vielleicht reflektierter, weil er ja auch ein bisschen älter geworden ist. Aber sonst ist alles beim Alten geblieben.
Also das heißt, ihr habt euch umarmt, intensiv gesprochen, geküsst und irgendwann ist er abgefahren. War das seine Initiative, wegzufahren wieder?
Ja, er war ja schon einige Stunden da und ich muss auch sagen, das war mir auch ganz recht, weil ich am nächsten Tag verreist bin und mir wäre es zu viel gewesen, wenn er jetzt noch länger und dann bis nachts oder so. Ich glaube, das war gut, weil ich musste eh noch Sachen machen, noch packen und so weiter. Aber es war irgendwie so dieses, okay, er hat ja noch gemeint, oh, wenn du zurück bist, lass uns vielleicht mal essen gehen oder so. Und bla bla bla, lass uns mal irgendwie was unternehmen oder halt uns irgendwie mal so neu kennenlernen. Also so ähnlich hat es formuliert. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, ja gut, was ist denn mit deiner Beziehung? Ne?
Was hat er dazu gesagt?
Er hat gesagt, interessanterweise ist er auch, also er hat erwähnt, dass die auch in Urlaub fahren, zusammen, aber er nicht zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob er das wirklich machen will. Also er meinte dann, oh, ich weiß nicht, vielleicht cancel ich alles und bleib dann einfach 3 Wochen hier, weil am Ende würden wir uns sowieso nur aus dem Weg gehen im Urlaub. Ist okay. Also auch nicht schön, ne, wenn man so mit so jemandem in Urlaub fährt.
Gar kein schöner Urlaub.
Ja, und ja, vielleicht war ich in dem Moment ein bisschen naiv oder dachte so, ja, ein bisschen Hoffnung, rosarote Brille wieder angezogen. Und wer weiß, vielleicht können wir ja irgendwie, wir fahren beide weg oder wir sind beide, ne, in Urlaub. Ich bin im Urlaub, ich bin weit weg. Und wir haben ein paar Wochen Zeit, alles zu reflektieren und darüber nachzudenken und gucken mal, ob wir uns dann wirklich nochmal so richtig treffen und so weiter. Und das Problem war nur, dass ich dann weggefahren bin. Wir hatten kaum noch Kontakt. Also es war total sporadisch. Und mir ging es richtig schlecht. Also ich war total unruhig. Und ich muss dazu sagen, ich habe meine Eltern besucht. Und ich hatte mich darauf gefreut, auf diesen Urlaub. Und ich habe das nicht so richtig genossen. Und im Nachhinein ärgert mich das, weil ich, ja, so angespannt war die ganze Zeit, unruhig.
Wie damals, ne?
Ja, genau so. Es war furchtbar und meine Mutter kannte ja die ganze Story und ich habe ihr auch wieder alles erzählt. Wir konnten total gut drüber so reden und sie hat das halt gesehen. Ne? Sie hat mich angesehen und gesagt, wow, dir geht's genauso wie damals. Und das war echt hart, also für mich. Am Ende habe ich ihm dann nach ein paar Wochen auch gesagt, wir kommunizieren hier nicht so ganz klar und ich habe das Gefühl, ja, weil er hat mir nicht mal gesagt, ob die wirklich in Urlaub gefahren sind. Er hat halt einfach gar nichts mehr so gesagt. Ja, also er war dann überhaupt nicht mehr kommunikativ. Wir haben es kaum geschrieben oder so und ich habe mich total unwohl gefühlt, weil ich wusste, es ist genauso wie damals und es macht für mich gar keinen Sinn, da weiter zu schauen, sondern es ist, wie es ist. Er ist so und er hat diese Beziehung, er redet nicht viel drüber. Ich weiß nicht mal, ob die in Urlaub gefahren sind. Ganz ungewiss alles wieder.
Und
ja.
Wo stehst du jetzt gerade? Also was ist deine Entscheidung, die du für dich getroffen hast?
Ja, also ich habe auf jeden Fall mich dazu entschieden, das Ganze so zu beenden, wirklich auch loszulassen. Ich habe ihn tatsächlich noch mal vor fast 2 Wochen noch mal eine Nachricht geschrieben. Und zwar eine ein bisschen eher wütendere Nachricht. Also ich war dann auf einmal wütend, ja. Und ich dachte, ich muss ihm jetzt einfach mal ein paar Sachen sagen. Also so, ne, wie ich mich gefühlt habe und so weiter. Diese Kommunikation am Ende. Wir haben nicht mal noch mal geredet. Er ist irgendwie verschwunden, sozusagen.
Wieder mal.
Bitte?
Wieder mal.
Wieder mal verschwunden. Und er hat keine Ahnung, was es mit mir gemacht hat. Wir konnten einfach nicht reden darüber.
Okay.
Er hatte kein Interesse daran, ne? So,
ja.
Und für mich war das so, okay, es ist klar, ich beende das jetzt mal so, also ich sag ihm das nochmal, dass mich das verletzt hat und Schluss jetzt, also so wirklich, ja.
Okay, lass uns mal kurz an dem Punkt stehen bleiben. Was mir zwischen den Zeilen auffällt, ist, manchmal brauchen wir unsere Gefühle sehr, sehr stark, um unseren Weg zu gehen, ne? Und die Anbindung zu unseren Gefühlen. Und ich frage mich jetzt auf diesem ganzen Datingweg der letzten 14 oder es sind ja 15 Jahre mit der Zeit, wo ihr zusammen wart, wie oft hattest du da Wut auf ihn?
Selten.
Obwohl er dich angelogen hat, obwohl er hinter deinem Rücken irgendwelche Sachen...
Am Anfang schon noch, also am Anfang der Trennung war ich schon auch wütend. Aber wirklich diese Wut, die ich jetzt habe. Und ich war tatsächlich sogar total stolz auf meine Nachricht, die ich ihm geschickt habe, weil die war so toll formuliert und auch so wirklich so, okay, also jetzt kommt die Wut raus. Das ist nicht in Ordnung und es ist gut jetzt. Also
Schlussstrich.
Ja, aber auch so, das ihm zu sagen auch nochmal, was es diese Kommunikation mit mir gemacht hat am Ende. Dieses Intensive, diese Gespräche, die wir hatten, in ganz kurzer Zeit. Und ganz plötzlich ist er wieder verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Genauso wie damals. Und das hat ein bisschen gebraucht. Aber jetzt merke ich, nee.
Ja, und die Wut, die du da gespürt hast, die hat dafür gesorgt, dass du keine Angst hast, in dem Moment ihm die Nachricht zu schicken.
Nee.
Die Wut ist ganz, ganz wichtig, um für deinen Bereich zu sorgen, um für Abgrenzung zu sorgen. Und die Wut ist im Rücken von dir und sagt, ey, halt, stopp. Du bist jetzt hier schon ein paar Mal über meine Grenzen gestiegen. Du hast ein paar Mal Sachen gemacht, die mich verletzt haben. Du hast ein paar Mal Sachen gemacht, die mich im Regen stehen lassen haben und hast mich angelogen. Das war das eine Mal zu viel. Bis hierhin und nicht weiter. Und was es macht, ist A, es ist eine wichtige Abgrenzungsenergie, die du das erste Mal gefühlt hast. Und B, sagt es auch deinem System, also dir selber, hey, da gibt es noch was, was für dich da ist und ich stehe für mich ein. Und das zahlt wiederum ganz, ganz wertvoll auf dein Selbstwertgefühl ein. Also es war eine wichtige Handlung und ein wichtiger Schritt für dich zu sagen, einmal zu viel, ich habe dir jetzt das gesagt, was ich empfinde. Und was du damit machst, ist dir überlassen. Da sind wir beim zweiten wichtigen Ding. Du hast sehr, sehr lange für ihn die Verantwortung übernommen und gesagt, ja, er kann das nicht anders und er hat es versucht und er hat ja auch Tränen in den Augen. Und
ja,
was man damit macht, ist, was du damit gemacht hast, ist sein Verhalten ein Stück weit entschuldigt und es nicht bei ihm belassen. Auf der einen Seite hast du sehr viel Energie dadurch reingesteckt.
Ja,
ne?
Tatsächlich.
Und das macht, dass du immer weiter ihm verfällst, immer weiter. Du gehst nämlich von dir weg, von dem, was für dich wichtig ist, hin zu ihm und verlierst dann immer mehr, wie du dich eigentlich fühlst.
Stimmt, ja. Krass.
Und er wird auch immer anziehender für dich, weil du irgendwas brauchst, an dem du dich festhalten kannst, weil du ja gar nicht mehr bei dir bist. Also es ist so, als ob du immer weiter auf eine rutschige Straße gerätst und Halt verlierst.
Krass, ja.
Und diese Dynamik, in die bist du reingeraten mit ihm. Und wir waren kurz schon bei deiner Kindheit, bei dieser Ambivalenz, die du durch deine Eltern erfahren hast.
Ja.
Wir haben schon gesagt, hey, das ist wahrscheinlich was, was du wieder aufgesucht hast, um es wieder zu erfahren und aufzulösen.
Ja.
Diesmal zu sagen, hey, Bea ist doch liebenswert. Und ich kann damit rechnen, dass meine Eltern, stellvertretend jetzt dieser Mann, emotional für mich verfügbar ist.
Ja.
Das machen wir ganz, ganz häufig, dass wir uns genau diejenigen aussuchen, die das eben nicht sind. Und dann hast du ein bisschen angefangen zu klammern, ne?
Ja, genau. Jetzt wieder. Also tatsächlich.
Und wieder ist der Mechanismus zustande gekommen. Und wir können, wenn du da raus möchtest, zwei Wege uns angucken. Weil interessant ist ja nicht wirklich der Typ, ne? Der ist nur ein Repräsentant für dein Bindungssystem.
Genau, das ist, ja.
Und klar ist das super intensiv und es fühlt sich so real an und super, super echt, aber der Typ ist auswechselbar. Da hätte auch XY kommen können mit einem Basketball hinten auf der Platte rasiert und hätte genau das Gleiche abziehen können,
ja,
wenn er emotional für dich genauso nicht verfügbar gewesen wäre. Natürlich müsst ihr euch irgendwie ein Stück weit anziehen finden, aber der viel größere Teil der Anziehung kommt durch dieses Nicht-Verfügbar-Sein. Es ist nicht unbedingt der Mensch, sondern
nee,
das Bindungsmuster, was sich dort trifft.
Ja, weil am Ende merke ich jetzt, dass dieser Schmerz gar nicht so da ist. Es ist eine Wut da und ich, wenn ich an ihn denke, denke ich nicht mehr so daran, oh Gott, ich würde den gerne irgendwie an meiner Seite haben, gar nicht mehr. Ja, das war wirklich das Gefühl in dem Moment, dass mich das so in die Vergangenheit wieder so katapultiert hat, sozusagen, ja.
Eine ganz, ganz tiefe alte Sehnsucht und die tragen sehr viele Menschen in sich. Und wir alle haben den Wunsch nach Geborgenheit und nach aufgefangen werden und nach fallen lassen und in tiefer Verbindung sein. So sind wir Menschen.
Genau.
Das ist auch völlig in Ordnung. Und die Frage ist, hast du mal Lust, in deine Vergangenheit, in eine Kindheitssituation, die sehr exemplarisch war für dich, zurückzureisen, wo du gemerkt hast, da hast du diese Ambivalenz erfahren?
Also so eine konkrete Situation fällt mir jetzt so nicht ein. Es gab sehr viele.
Wo du dich einfach auch ganz schön im Stich gelassen gefühlt hast und wo du ein Bedürfnis hattest.
Ja, also ich hatte viele so Momente, wo auch in meiner Jugend.
Nimm einfach das Erste, woran du dich erinnerst. Vielleicht im Alter von 5, 6, 7, 8 so ein. Oder?
Boah, da habe ich ja noch gar nicht in Deutschland gelebt. Ich erinnere, also ich habe da keine so Erinnerungen, so konkrete, also an so Situationen. Also
das ist relativ typisch, dass man nicht wirklich Erinnerungen an die Kindheit hat, wenn es sehr, sehr schmerzhaft ist oder sein kann. Es muss nicht so sein, aber überhäufig.
Kann sein, ja. Oft haben sich meine Eltern ja so gestritten. Und ich weiß nicht, ob diese Situation, also ich erinnere mich an eine Sache, das hat meine Mutter bei mir auch erzählt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht interessant ist in der Sache. Und zwar, es war so, ich glaube, ich war so 10 oder so, 10, 11. Da haben sich meine Eltern wieder so krass gestritten und hatten schon über Trennung gesprochen. Dann habe ich gesagt, in dem Alter, sowas wie, wenn ihr euch aber noch liebt, warum wollt ihr euch trennen? Irgendwie sowas in der Art, ihr liebt euch doch, warum die Trennung? Oder sowas, also so ähnlich. Also ne, so ist da noch, nee, ich hab's gesagt, wenn ihr euch doch liebt, wenn ihr euch doch noch liebt, dann trennt euch nicht. Also irgendwie so, ist die Liebe noch da, dann irgendwie sowas in der Art, habe ich dann gesagt. Und tatsächlich hat das was mit denen gemacht irgendwie. Das war ganz interessant. Ich habe das einfach so gesagt, ich war so 11 oder so. Liebt ihr euch noch? Ich habe die Frage gestellt, liebt ihr euch noch?
Und?
Ganz interessant, weiß ich nicht, ob das...
Ja, also wir können in viele Situationen reingehen. Wichtig ist, was ist da eigentlich passiert, ne? Also... Es kann sein, dass du da die Verantwortung für deine Eltern übernommen hast und zum einen gelernt hast, okay, irgendwie funktioniert's, ich kann da was kitten, dadurch, dass ich die Verantwortung übernehme. Auf jeden Fall ist es für ein 10-jähriges Kind ein bisschen zu viel, die Beziehung der Eltern zu retten. Und Kinder nehmen das häufig, nicht unbedingt über den Verstand, aber emotional zu sich. Weil wenn sich die Eltern trennen, ist es auch ein Bindungsverlust für das Kind und das Kind ist darauf ausgelegt, unbedingt die Bindung zu den Eltern zu halten und auch, dass alles in der Familie stabil läuft. Und wenn wir die Verantwortung übernehmen, haben wir auch ein Stück weit die Kontrolle, das zu tun und die Beziehung zu regeln. Und durch solche Erlebnisse können sich Muster in uns einschleifen. Ganz, ganz wichtig ist, wie hast du dich damals gefühlt als Kind? Hast du das noch in Erinnerung, wie du warst und was dich da begleitet hat?
Ich kann mich nicht so gut erinnern. Es war natürlich für uns beide, also für meinen Bruder und für mich sehr schwierig, ne, anstrengend, diese ganzen Streitereien. Meine Eltern haben sich dann nicht getrennt, ne? Also die sind ja bis heute noch zusammen. Aber ich glaube, wenn ich mich so erinnere, habe ich mich mehr verantwortlich gefühlt als mein Bruder. Der war vielleicht auch mit anderen Dingen beschäftigt, ich weiß es nicht. Aber ich habe diese Streitereien immer wieder so bewusst wahrgenommen. Ja, und ich habe schon sehr oft auch gesagt, auch als ich älter wurde, ne, Also es war wie, als wäre ich die Paartherapeutin hier. Ich versuche die beiden irgendwie hier zusammen zu... Ja. Nicht mal das, sondern zu sagen, ja, ich meine, meine Mutter wirft meinen Vater vor, dies und das. Mein Vater, meine Mutter ist so, ihr seid ja beide. Ne? Ich habe das total oft gesagt.
Und weißt du, was ich erlebe?
Ganz interessant irgendwie.
Ja, das bist du immer noch, ne? In deinen eigenen Beziehungen. Die Paartherapeutin, die versucht, ihre eigene Beziehung zu therapieren. Mit dem Typen.
Ja.
Also du nimmst immer noch die gleiche Rolle ein und versuchst
scheint so, ja.
sehr viel zu verstehen und sehr viel Verständnis aufzuwenden. Und häufig, wenn wir das tun, wenn ein kleines Kind versucht, die Beziehung der Eltern zu retten, wenn wir als Paartherapeutin in der eigenen Beziehung unterwegs sind, dann bleibt eine Person auf der Strecke, nämlich wir selbst.
Ja, das stimmt.
Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, es ist krass. Also daran so habe ich nicht gedacht. Aber ja, das ist so.
Wenn du dich immer um alle anderen kümmerst, dann kannst du dich vor allem nicht um dich selber kümmern.
Ja, das ist gerade was so Familie betrifft, ne? So Eltern und gerade jetzt ist es ja auch noch so ein bisschen, ne? So meine Eltern wohnen ja nicht hier, die wohnen halt sehr weit weg. Und wenn ich dann, das ist auch interessant, wenn ich dann da bin, also bin ich dann alleine dort mit meinen Eltern, das ist ja wie, als wäre ich wieder die kleine Bea und muss mir wieder das alles so anhören, beziehungsweise dann sehe ich, was für eine Dynamik die beiden immer noch so miteinander haben und fühle mich dann auch einerseits fast verantwortlich, wie du sagst, dass die beiden mal ein bisschen harmonischer miteinander umgehen. Andererseits geht mir das so dermaßen auf die Nerven, dass ich irgendwie das Gefühl habe, jeden zweiten Tag würde ich am liebsten wieder abreisen, so ungefähr. Schwierig, ja, weil, ja, das ist deren Beziehung, das ist nicht mein, ne, das ist nicht meine Verantwortung, die sollen selber wissen, aber wenn ich da bin, bin ich halt Zeugin, ne, ich bin ja dann.
Ja, also, was passiert in Familien ist, dass wir, gerade wenn wir nach Hause fahren, und wenn wir dann alte Stresssituationen erleben, in Stress klicken wir auch häufig in unsere alten Bindungsmuster. Je stressiger es wird, desto sehr verlassen wir uns auf das, was wir einst gelernt haben, auf unser Ur- und Grundprogramm. Das erlebst du immer wieder, wenn du das dir in der Außenwelt anguckst. Du klickst halt wieder in dieses Programm. Was ich häufig sehe bei Menschen, die die Verantwortung für die Eltern übernommen haben, das Phänomen nennen wir PsychologInnen, Parentifizierung, das die Verantwortungsübernahme.
Kenne ich den Begriff, ja.
Und das heißt, du hast ein bisschen dich selbst auf der Strecke gelassen. Das heißt häufig auch, dass du eher in der überangepassten Seite ist. Das heißt, klammerst eher, kümmerst dich um die Bedürfnisse von anderen. Heißt aber auch, dass du deine eigenen Gefühle gar nicht so wahrnimmst.
Ja, das hat sich zum Glück gebessert. Aber trotzdem ist da noch viel Arbeit, ja. Mhm. Also ich kann schon mehr so meine Bedürfnisse ausdrücken, habe aber manchmal trotzdem noch Angst davor, zu sagen, ich brauche das oder ich brauche dies. Ich fühle mich dann irgendwie, weil, ich kann es auch sagen, warum. Wenn ich dann von mir spreche, zum Beispiel, ich brauche jetzt dies oder das, ne? Also ich drücke mein Bedürfnis aus, dann bekomme ich zu hören, du bist egoistisch. Hm. Es dreht sich nur um dich.
Hast das du da eine Schuld auch, so ein Schuldgefühl manchmal?
Schuldgefühl nicht so, aber ich musste mir das oft anhören. Hm. Also auch nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von meinem Bruder.
Ja, da merkst du, wie
weil
tief
ich
das...
Ich war wütend auch als Kind und ich habe mich auch durchsetzen wollen. Vielleicht, ne, in solchen Situationen. Und dann musste ich mir anhören, du bist egoistisch. Es dreht sich alles gerade nur um dich. Ja, das fällt mir gerade so ein, ja.
Aber wie siehst du da heute als erwachsene Person drauf? Was würdest du der kleinen Bär sagen?
Nein, also das stimmt gar nicht. Warum bin ich egoistisch, wenn ich einfach mal sage, was ich fühle oder was für Bedürfnisse ich habe?
Mach mal die Augen zu, bitte.
Die Augen zu, okay.
Ja. Erzähl mir mal von so einer Situation, wo du als kleine Bär so wütend warst.
Vielleicht gar nicht so, als ich klein war. Ich kann es erzählen, das ist gar nicht so lange her, vielleicht so 10 Jahre her. Mhm. Ist es okay?
Ja.
Da waren wir alle zusammen im Urlaub. Meine Eltern, mein Bruder, seine Partnerin und ich zu fünft.
Mhm.
Und wir saßen am Tisch und ja, meine Eltern, es ging eigentlich nur um Sachen, die mein Bruder gemacht hat und so weiter. Also die Aufmerksamkeit war voll auf ihn. Und ich habe mich in dem Moment nicht so gesehen gefühlt. Und plötzlich habe ich da was gesagt, was mich gestört hat, weil ich irgendwie das Gefühl habe, keiner will mir zuhören oder keiner fragt, wie es mir geht. Es geht nur um meinen Bruder. Und dass ich das ausgesprochen habe, ich fände es schön, wenn ich auch mal was von mir erzählen kann, dann ging es los mit den Streitereien. Mein Bruder hat gesagt, ja, du bist egoistisch. Meine Eltern waren dann auch irgendwie so ein bisschen drin in diesem, in dieser Dynamik, ne, so, ja, Bea, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, es dreht sich auch schon wieder alles nur um dich. Was ist denn da schon wieder los? Bist du wieder sensibel?
Wie hast du dich da gefühlt?
Es ist krass, wenn man die Augen zumacht. Ich habe mich total falsch verstanden gefühlt.
Was heißt das, falsch verstanden? Was war da für ein Gefühl in dir?
Ich wurde in dem Moment nicht ernst genommen.
Okay, das ist der Verstand. Und was kam für ein Gefühl in dir auf?
Ein Gefühl von... Ja, weiß ich gar nicht so. Ich war traurig.
Hm.
Ja, traurig. Sehr so, ja, traurig, ja. Mhm.
Und diesem Gefühl versuchst du die ganze Zeit auszuweichen?
Vielleicht, ja.
Das ist das Gefühl, was dich begleitet.
Traurigkeit. Ja, enttäuscht vielleicht, so einsam. Ich habe mich einsam gefühlt, ja.
Hm. Einsam, traurig, enttäuscht.
Alles, alle drei zusammen, ja.
Weil du nicht
passt alles zusammen. Mhm. Vor allem einsam.
Ja.
Ja, Einsamkeit.
Und wenn du es
ganz stark
körperlich wahrnimmst, wo spürst du die Einsamkeit?
Auf der Brust auf jeden Fall. Bisschen im Bauch.
Als drücken?
Bitte?
Als drücken? Wie fühlt sich das an?
Nochmal, Entschuldigung?
Wie fühlt sich das an?
Es ist so eng in der Brust, auf jeden Fall. Mein Magen zieht sich so ein bisschen zusammen. Also meine Schultern auch, es ist so eine Anspannung auf meine Schultern, also so eine Schwere.
Bleib mal in der Situation an dem Tisch und kannst du mal als erwachsene Bea, die heute ihre paar Jahre jüngere Bea trifft, an den Tisch gehen und hinter dich treten und dir die Hände auf den Rücken legen, deiner Vorstellung.
Ja.
Und kannst du der Bär mal sagen, das kannst du innerlich machen, dass du sie siehst, dass du ihre Traurigkeit siehst?
Ja, ich sehe auf jeden Fall deine Traurigkeit und deine Einsamkeit, ja.
Und dass du da bist?
Ich bin für dich da, kleine Bär. Oder nee, so klein war ich nicht mehr.
Ah, diese kleine Bea ist auch noch in dir.
Ja, stimmt.
Und in dem Moment, wo wir unser Leben damit verbringen, diesem Gefühl auszuweichen, weichen wir vor allem uns selber aus, die dir da auf der Strecke geblieben ist einst. Und wir können uns wieder treffen, wenn wir für uns mal stehen bleiben und sagen, auch wenn keiner da ist, bleibe ich stehen und bin für mich da. Und sehe auch, wie ich mich als Kind gefühlt habe.
Ja, aber so habe ich mich oft gefühlt als Kind.
Ja.
Ich war immer irgendwie sonderbar, immer speziell, auch in der Schule. Ich wurde nie so richtig gemobbt oder so, aber es war trotzdem immer dieses Gefühl mit ihr. Stimmt irgendwas nicht? Sie ist so sensibel. Also das Wort sensibel kam sehr oft vor. Du bist zu sensibel oder du bist zu speziell. Ja.
Ja.
Und da fühlt man sich einsam, ne?
Total. Und wir fühlen uns nicht angenommen und nicht gesehen für das, was wir sind.
Ja, genau.
Und das ist eine tiefe Sehnsucht.
Krass.
Und du hast heute schon einen kleinen Teil gesehen von dir, wer du auch bist, ne?
Mhm.
Und diese Teile und diese kleine Bär gilt es immer mehr abzuholen und in dein Leben zu integrieren. Das ist das, was du in der Rückschau tun kannst. Also wenn dieses Gefühl kommt, auch mal innehalten und dich selber abholen, da wo du gerade stehst, einfach mal kurz gucken, wie fühlt sich das an?
Stimmt, ja.
Und zu wissen, dass wenn du an so eine Typen gerätst, ist das ein altes Gefühl, was da klopft.
Ja.
Diese Einsamkeit, die du unbedingt total vermeiden willst, aber mit diesem Muster immer und immer und immer wieder reproduzierst.
Ja. Ja.
Und wenn du bereit bist, auch dieser Einsamkeit zu begegnen und dich dort abzuholen, dann kannst du anfangen, dieses Muster aufzulösen. Das ist das, was du in der Vergangenheit tun kannst. Und du kannst aber auch etwas im Hier und Jetzt tun, nämlich mehr Kontakt zu deinen Gefühlen aufbauen, weil deine Gefühle zeigen dir eigentlich in jedem Moment an, wo stehst du gerade und was hast du für ein Bedürfnis. Ein Gefühl zeigt dir immer ein Bedürfnis
ja,
an.
Ja, stimmt.
Und manchmal ist es eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Und je besser du dich kennenlernst und deine Geschichte, desto besser kannst du das auseinanderhalten. Vergangenheit passt zur jetzigen Situation.
Mhm.
Einfach dieses kurze Innehalten durch deine Achtsamkeit und durch die Akzeptanz, dass das, was da gerade in dir ist, dass das okay ist.
Mhm.
Hast du einen Wunsch für die Zukunft? Für dich als Bär?
Ja, also ich würde gerne einfach besser damit umgehen, also mit diesen Gefühlen, besser die Gefühle annehmen können. Und ich arbeite schon sehr daran, dass ich halt, ja, meine Bedürfnisse besser ausdrücken kann. Also nicht nur jetzt in Bezug auf Partnerschaften, also Männern oder so, sondern auch in Freundschaften zum Beispiel. Das ist ja das, wo ich gerade übe, ne? Weil, weil so in aktiven Freundschaften oder Bekanntschaften, dass ich auch mal ausdrücke, ja, was für Bedürfnisse ich habe oder wenn mich etwas verletzt hat, dass ich das auch sage. Die Reaktion kann ich nicht steuern, kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann es zumindest sagen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich dadurch auch viel Ablehnung schon erfahren habe.
Sortiert schon aus, so ein Prozess.
Ja, ja, das ist, letztes Jahr ist viel sowas passiert und ich, ja, diese Ablehnung habe ich erfahren und ich habe mich dadurch weiterentwickelt.
Mhm.
Aber ja, es ist hart. Mhm. Es ist sehr verletzend, ja.
Ja, und gerade wenn wir ein Muster gelernt haben, wo wir eher ängstlich sind und schnell klammern und sagen, ja, okay, da könnt ihr mich verlassen, sind wir sehr auf den anderen fokussiert. Und ich glaube, du kannst noch mehr gucken, dieses Innehalten, bei dir bleiben und dir selber zur Seite stehen, wird dir helfen, glaube ich, auf deinem Weg. Hast du noch Dating-Wünsche irgendwie oder Männerwünsche? Wünschst du dir eine Partnerschaft?
Das schon, wobei ich gerade so in so einer Phase bin, wo ich irgendwie das Gefühl habe, vor allem so in meinem Alter, also so in den 40ern, wird es mit dem Dating, finde ich, ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Und ich merke einfach, ich habe nicht nur diese Erfahrung jetzt gemacht, also in den letzten Jahren so ein paar andere Erfahrungen, die auch nicht so ganz erfreulich waren. Und ich merke, dass mir Vertrauen ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja.
Vertrauen in, ja, also das Dating an sich finde ich sehr anstrengend. Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Und ich weiß nicht, ich habe momentan einfach die Energie dafür gar nicht so. Dieser Prozess, jemanden kennenzulernen, oh, das ist irgendwie, ich finde das sau anstrengend.
Und vielleicht
obwohl ich Lust hätte. Also.
Okay. Was ich dir sagen kann, je mehr du deine Brille der Prägung absetzt und je mehr du für dich definierst, was ist dir wichtig in der Beziehung, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit,
genau,
desto mehr wirst du schon viel früher aussieben und Typen unspannend finden, die eigentlich früher in dein altes Muster reingeklickt werden.
Ja.
Das heißt, mit der Zeit wird sich dein Datingverhalten in der Arbeit, die du an dir selber durchführst, verändern und verändern. Und deine prägende Brille, die du in der Kindheit aufgesetzt hast und durch die du immer noch guckst, wird sich verändern, das Glas. Das heißt, du wirst dann potenziell Männer für dich erkennen und auch in den aktiven Auswahlprozess gehen und nicht mehr in der Passivität sein.
So ein bisschen aktiver und halt auch schneller erkennen, ne? So.
Und schneller sagen, ey, stopp, passt nicht für mich, weil bei dem Typen aus der Vergangenheit hättest du wahrscheinlich schon beim ersten, zweiten Date rausfinden können, zu spät, lügt mich an, schwurbelt rum, passt nicht in mein Leben. Und je klarer du bist, desto polarer bist du auch im Sinne von anziehender für andere.
Stimmt.
Und das ist aber nicht das, worum du es machen solltest, sondern weil das der Weg zu dir ist. Und für uns alle ist es der Weg zu uns selber. Wir alle sind so. Wir alle sind eigentlich, wenn jemand nach dem Sinn des Lebens fragt, ist ein Teil davon auf jeden Fall, den Weg zurück zu uns zu finden.
Ja.
Wie geht's dir jetzt gerade?
Weiß ich nicht. Es ist viel, viel los in meinem Kopf. Aber ich fühle mich ein bisschen befreit. So. Ich dachte gar nicht, dass es so in die Richtung geht. Ich fühle mich ein bisschen, vielleicht ein bisschen überfordert, aber auch befreit. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ein bisschen davon, ein bisschen davon.
Was würdest du sagen, hast du für dich mitgenommen?
Eine Menge. Ich glaube, ich kann das gerade vielleicht gar nicht ausdrücken, sondern ich müsste dir das vielleicht in ein paar Wochen sagen. Also wenn ich ehrlich bin, weil ich könnte das jetzt nicht so richtig aussprechen.
Okay, dann machen wir das doch so. Schick mir ein paar Wochen eine Nachricht und sag, wie es dir auf deinem Weg ergangen ist.
Mach ich.
Und ich bin nur dafür da, um Sachen zu sagen, die dir, zu dir passen könnten. Und du nimmst dir einfach mit, wo du sagst, hey, das passt zu mir und damit kann ich was anfangen. Und damit beschreite ich meinen weiteren Weg. Und ich würde dir gerne noch ein Buch von mir schenken.
Oh, toll.
Fühl dich ganz, weil das beschreibt genau auch diesen Weg, cool, wie man ihn gehen kann und wie man wieder zurück zu sich findet, zu seinen ganzen Gefühlen, die wichtig sind auf dem eigenen Lebensweg.
Danke,
sehr,
dann
sehr
freue ich mich.
Danke, dass du da warst und danke für dein Vertrauen.
Danke dir.
Ich finde das an der Stelle sehr, sehr gut, was Bea macht. Erstmal sagt, hey, ich brauche ein bisschen, um das sacken zu lassen. Ich brauche ein bisschen, um zu mir zu kommen und das Ganze wirken zu lassen. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Gespräch mit ihr im Nachhinein gemacht hat. Wir warten einfach mal auf ihre Rückmeldung.
Hallo Lukas, ich wollte dir noch mal ein Feedback geben zu unserem Gespräch. Ich muss ja sagen, dass ich danach schon ganz schön erschöpft war und halt auch noch sehr viel weinen musste. Das hat sehr viel mit mir gemacht, was am Ende auch gut war, weil du mir auch neue Perspektiven zu der ganzen Sache gezeigt hast, auch in Bezug auf meine Kindheit und ja auch mein Verhältnis zu meiner Familie, also zu meinen Eltern. Was ihn betrifft, was ich vielleicht gar nicht gesagt habe, ist, dass wir ja gar keinen Kontakt mehr haben und es ist mir nochmal wichtig zu erwähnen und dass ich, nachdem ich ihm diese letzte Nachricht geschickt hatte, bis heute ja nie was kam, also zurückkam von ihm, wobei meine Absicht gar nicht war, dass er darauf eingeht, sondern ich wollte das einfach mal loswerden und irgendwie wundert mich das auch nicht, dass da nichts mehr kam. Genau, so konnte ich sozusagen nach dieser Nachricht das richtig abschließen und ja, das Ganze jetzt einfach mal so verarbeiten. Und da hat das Gespräch mir sehr, sehr viel geholfen und ich bin dir super dankbar für deine Arbeit und dass ich diese Gelegenheit hatte, das mit dir zu teilen. Dankeschön.
Ja, solche Prozesse, solche Gespräche, gerade wenn sie zu Erkenntnissen führen und wenn man in sich tief spürt, da ist eine Wahrheit für mich, kann das viel emotional hochkommen lassen. Und es ist gut, wenn wir das verarbeiten, weil viele von uns haben nicht verarbeitete Dinge aus der Kindheit. Und wenn wir es schaffen, sie zu durchfühlen, befreien wir uns auch von ganz, ganz vielen belastenden Themen. Und ich glaube, Bea ist da einen richtig guten und wichtigen Schritt gegangen. Ich freue mich, dass sich Bea so geöffnet hat in dieser Stunde und ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet das auch mal machen, hier mit mir sprechen im Jakobsweg, dann schreibt mir gerne eine Nachricht beste@bestefreundin.de mit dem Betreff Jakobsweg und dann
hören wir uns hoffentlich hier im Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Freunde, an Bekannte, an Menschen, wo ihr sagt, das könnte denen weiterhelfen, diese Folge zu hören. Tut das gerne, schickt ihn weiter, empfiehlt ihn. Und ihr könnt ihn natürlich auch bewerten, überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple Podcast und auch auf den ganzen Plattformen abonnieren. Und das hilft gerade beim Podcast, der nicht jede Woche rauskommt, den nicht zu vergessen, dass man den auf dem Schirm hat, dann wird er einem automatisch angezeigt. Also, lieben Dank für eure Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war der Jakobsweg.
Ein Podcast von Auf die Ohren, Recherche an Groß und Annalena Böcke, Schnitt und Sounddesign Milan Fey, redaktionelle Leitung Marie Seltmann und Martin Petermann.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen.
Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen.
Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist.
Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren.
Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand.
Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können.
Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.
Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben.
Genau so ist es.
Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.